Also ich bin erschrocken, als ich da, dass diese Formel las, auch wir kämpfen um die politische Macht im Staat. Also dazu muss man sagen, dass das nicht so schlimm bei Karl dann entwickelt wird, wie es hier klingt, ja, sondern dass es tatsächlich eher, dass er eher den, wie es dann eher ein paar Stellen vorher hier heißt, dieser Kampf gegen den Staat, ne, im bakuninischen und im marxischen Sinne, der hat auch versucht, in der Spontaneitätsfrage, die für ihn ein großes Problem bei der Organisationsfrage war, dann auch wieder so eine Zusammenführung, ähnlich wie das die Situationisten in Frankreich thematisiert haben, dieser feindlichen Brüder Bakunin und Marx quasi zu thematisieren und zu sagen, in der Frage, nicht der Frage der Organisierung, aber der Frage der Spontanität als solcher und des Bezugs auf die heutigen Aktionsformen und auch die heutigen Alltagsstrukturen und das Alltagsbewusstsein müssen wir zurückfinden zu einer verschütteten, zu einer Wahrnehmung der Möglichkeit des Spontanität, etwa im Rosa-Luxemburgischen Sinne auch. Ne? Und da hat er dann auch explizit sich auf die anarchistische Tradition so bezogen, aber nicht als Anarchist, sondern von der marxischen Perspektive her sehr anspruchsvoll, aber er hat sich doch versucht zu rehabilitieren. Das muss man dazu sagen, weil das mit der Macht im Staat ist kein so reformistische Sprachformel, wie sie auf den ersten Blick klingt. Wir wollen ja auch die Macht im Staat. Für viele Teile dieser damals gegen das sogenannte Establishment, war so eine Formel, die er nie benutzt, zum Glück, anrennenden Teile dieser SDS, Bürgersöhnchen und so weiter, da könnte ich jetzt sogar Namen nennen, von arrivierten Leuten heute, hier in Frankfurt und so, die waren tatsächlich Nachrücker, die waren Bürgersöhnchen, die nichts anderes vorhatten, das war sehr bald sichtbar, und hat sich dann bestätigt, als sozusagen die Nachrücker der Bourgeoisie zu sein, als die Macht im Staate und die Macht an den Schalthebeln und so weiter einfach zu übernehmen gegen ihre Altvorderen. Ja? Und das hat sich dann so maskiert und hat sich auch in dieser Formel, wir wollen ja auch nur die Macht im Staat, nur soll es ein vernünftiger, demokratischer Staat sein und so, hat sich das dann halt als was anderes auch dargestellt, als aus seinem Munde. Das ist das eine. Und das andere wäre dann noch am Schluss darauf hinzuweisen, dass er eben diese marxische Subjektivitäts- und auch gleichzeitig Materialismus-Dimension der Bedürfnisse, was Marx hier radikal, die Normen über die bestehenden Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten des Kapitalismus hinaus überschießenden, der Wirklichkeit und auch der Möglichkeit nach, und vor allem die menschlichen Bedürfnisse, also die Bedürfnisse des einen Menschen nach dem anderen Menschen, nach menschlichen Beziehungen und so weiter, das zu thematisieren, das war also sein Hauptanliegen gewesen. Und das hat er versucht, immer wieder als Zuspitzung in alle strategischen und organisatorischen Überlegungen hineinzuführen. Und deswegen ist das so auch eigentlich sehr typisch, dass diese Angaben zur Person darin auch ganz über seine eigene Person hinaus, seine eigene Bedürfnisstruktur, das war eher verdrückt, das wird auch in seiner Homosexualität umgegangen ist und so. Da hat es hier in dem Buch einen Aufsatz über das kann man sozusagen höflich sagen, ausgesprochen sublimiert. So hat so mit ihren eigenen Triebstrukturen so weiter umzugehen. Und seine Auseinandersetzung mit Marcuse ist sehr sorgfältig gewesen, wo Marcuse dann eher so eine Auffassung von den falschen Bedürfnissen hat, die Auffassung mit der Manipulation der Bedürfnisse und so. Das war bei ihm sehr sorgfältig, aber immer sehr allgemein gehalten. Es geht um eine gesellschaftliche, es geht sozusagen, Marx hätte gesagt, es geht um die Bedürfnislage, Bedürfnisstruktur, die Emanzipation der Bedürfnisse des gesellschaftlichen Individuums, mit dem Akzent auf der Gesellschaftlichkeit. So, ja. Das waren noch vielleicht zwei Anmerkungen. Dann am Schluss noch, dass er auch Bloch kommt und den Bloch nennt, das halte ich für seine Schwäche und seine Achillesferse, Karls Achillesferse, dass er dann diese schreckliche Formel mit der konkreten Utopie übernimmt und nicht über diese Formel eigentlich hinauskommt, auch wenn er sie ganz anders fühlt, als diese Wischiwaschi-Leute, die dann also einfach heute noch in der Linken, ja, unsere Utopie und die linke Utopie ohne Sinn und Verstand wie eine Gebetsmühle immer wieder beschwören, wenn es eigentlich genau darum geht, eine kommunistische Produktion und Verteilung und Übergangsformen und Vermittlungen zu denken und zu sozusagen auch zu erproben, als Probehandlung in Theorie und Praxis, dann flüchten die in diese Formel von der Utopie und fallen damit weit hinter Marxens wissenschaftlichen Anspruch zurück. Das ist bei Karl nicht der Fall gewesen. Dennoch, indem er sie versucht zu füllen und zu begründen, sehr, sehr genau und sehr materialistisch vermittelt über die ideellen Gehalte, über die über die emanzipatorischen Gehalte von Gesellschaftlichkeit im sogenannten Überbau.